Dankeschön. Ich möchte hier anfangen, weil es gibt dann nächste Woche gibt's wirklich klare Lehre, wo unterschieden wird zwischen Abraham, der durch Glauben gerechtfertigt wurde, und das Gesetz. Und Abraham wird als unser Vorbild verwendet, wie wahrer Glaube ausschaut und dass das Gesetz uns auch nicht retten kann, weil jeder von uns, glaube ich, der sich damit auseinandergesetzt hat, weiß, Abraham lebte hunderte Jahre, höchstwahrscheinlich so circa 600 plus Jahre, bevor es überhaupt Mose gegeben hat. Das heißt, das Gesetz Mose, wenn man das Gesetz Gottes auf dieses Gesetz beschränkt, hat es hunderte Jahre nicht gegeben, als Abraham gelebt hat. Trotzdem wird Abraham verwendet als unser Vorbild dafür, wie biblischer Glaube ausschaut und wie dieser Glaube unser Leben dann auch tatsächlich beeinflusst. Lesen wir Hebräer Kapitel 11 und dann ein paar Verse. Wir können das gesamte Kapitel nicht lesen, das wäre auch schön, aber das wäre zu viel. Wir wollen aber jetzt ein paar einzelne Stellen herausnehmen. Wir fangen an mit Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist eine Definition von, was Glaube ist. Jetzt Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, wer ist jetzt ihm? Die Pronomen sind wichtig. Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Erstens, dass er ist. Das ist klar, oder? Dass er ist. Und zweitens, dass er die belohnen will, wird. Die belohnen wird, welche ihn suchen. Wie sucht man Gott? Natürlich, man sucht Gott in einer persönlichen Beziehung. Aber wenn du ihn dann mal persönlich kennengelernt hast, in unserer Zeit eben durch Christus, durch Glauben an Jesus, hörst du dann auf, Gott zu suchen? Nein, dann fängt eigentlich diese Suche erst an. Insofern, dass man jetzt will, in allem, was man tut, das haben wir so oft hier in der Gemeinde, und wenn du das liest, gehört, 1. Korinther 10, 31. Ob ich nun esse, wer hat hier schon gegessen heute? Okay. Wer hat nicht gegessen, aber hätte gerne gegessen? Okay, sehr gut. Ob ich nun esse oder trinke oder sonst noch irgendetwas tue, ich tue alles zur Ehre Gottes. Ich suche Gott in meinem Leben. Ich stelle mir die Frage nicht, was will ich, sondern was will der Herr? Wenn ich das nicht tue, was sagt das über meine Beziehung zu Gott? Ist er mein Gott? Wenn ich das letzte Wort habe und er nicht, ist er dann überhaupt Gott in meinem Leben? Nein, da ist irgendjemand anders höher als ihn, oder? Wer ist das? Ich. Okay, so, wer hier hat das schon mal getan? Okay, wir alle sind hier schuldig. Und das ist eben, das ist das Wesen der Sünde, dass wir uns über Gott stellen und meinen, es dreht sich um das, was ich will. Und da sind wir oft sehr, sehr unglücklich. Oder eine Zeit lang haben wir Freude, aber dann am Ende geht es ganz schlecht aus. Und man merkt, dass Gott uns so geschaffen hat, dass es uns tatsächlich am besten ist, geht. Wirklich, in unserem Herzen haben wir diese Frucht des Geistes, haben wir diese innerliche Gnadengeschenke Gottes, wenn wir ihn suchen. Wenn wir ihn im Glauben suchen für unsere Errettung und wenn wir ihn im Glauben suchen für unseren Alltagsleben. Das sind diese zwei Bereiche, die wir dann in den kommenden Tagen wieder genauer betrachten werden. Rechtfertigung und Heiligung. Okay? Rechtfertigung ist das, was Jesus tut, dass ich im Glauben als Geschenk annehme. Heiligung ist das, wozu der Herr mich befähigt hat, durch seinen Heiligen Geist ein Leben zu führen zur Ehre des Herrn. Durch seine Kraft. So, das ist, ich suche Gott in diesem Heiligungsprozess, das mein Leben lang andauert und das mir auch eine große Freude gibt, weil ich sehe, wie der Herr mich verändert. meine Wünsche verändert, mein Herz verändert, meine Lebensziele verändert. Und ich denke zunehmend mehr und mehr, so wie die Patriarchen, so wie Abraham, Isaak und Jakob damals gedacht haben, die wir in unserer jetzigen Stelle, die wir gleich lesen werden, wie sie das dann ausgelegt haben. Jetzt lesen wir die Verse eben 13. Fangen wir mit Vers 8 an, aber dann überspringen wir und gehen bis 13. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus. Wie zog er aus? Mit vollem Verstand, wo das hingeht und wie alle Fragen sich lösen werden. Steht das da? Oh oh. Habt ihr geprüft? Prüfe, was gesagt wird, oder? Was steht da? Er zog aus. Habt ihr? Hey. Okay. Stehen wir alle auf. Wir machen jetzt ein paar. Nein. Bisschen Bewegung. Er zog aus ohne. Ohne was? Ohne zu wissen. Ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Okay, gehen wir zurück. Er glaubte aber, Gott hat mich klar und deutlich berufen. Er wird belohnen. Vers 1. Er hat auf diese Art von Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was hat Abraham gesehen, als Gott ihn dann berufen hat? Geh aus diesem Land heraus. Da hast du alles, was du brauchst. Da bist du gut versorgt. Da ist deine Familie. Da ist auch eine Stadt. Du hast da wirklich verschiedene eine hohe Lebensqualität da, menschlich betrachtet. Und jetzt gehst du hinaus und wirst eben herumziehen mit Zelten. Folge mir nach und ich zeige dir, wo du hingehen sollst. Und was tat Abraham? Er sagte, ja, okay, ich glaube, ich folge, ich gehe. Was ist da eigentlich passiert? Weil in Vers 13, wir überspringen dann eben Isaak und Jakob und das, was dazwischen steht. Und wir wollen eigentlich uns damit beschäftigen, was in Vers 13 steht. Hier ist ein Hauptwort. Es steht da, diese alle sind im Glauben gestorben. Das ist die Aussage. Das ist die Aussage. Aber dann in Vers 13 hast du weitere 5 begleitende Erklärungen. In was für einem Zustand sind sie gestorben? Oder was war oder was entsprach ihr Leben oder ihr Wesen zu diesem Zeitpunkt, als sie gestorben sind? Ist das nicht eine wichtige Frage auch für uns? Wir alle haben entweder einen Termin mit dem Tod oder mit der Entrückung. Der Herr weiß genau, was als erstes kommen wird. Aber für uns alle kommt die Zeit, wo dieses Leben aufhört. Dieses Leben hört auf und dann gehen wir in die Ewigkeit hinein. Und in die Ewigkeit sind wir wie lange? Okay, jetzt haben wir ein Problem. Weil jetzt haben wir gerade eben das wieder entdeckt, dass wir Dinge wissen, dass sie wahr sind, die wir nicht verstehen. Teil unserer zuversichtlichen Hoffnung ist etwas, das man eine Ewigkeit nennt, wo man befreit ist von Zeit und du kannst dir das nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich habe einen Anfang, mein leiblich gesehen. Ich habe auch ein leibliches Ende, ein Ablaufdatum. Aber es gibt etwas, das tatsächlich kein Ende hat. Und das nennt man die Ewigkeit. Und unsere Seele wurde so geschaffen, dass es einen Anfang hat, aber kein Ende. Und wo unsere Seele dann eines Tages hinkommt, ist das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Diese Menschen sind auch gestorben. Im Glauben. Was waren dann eigentlich die Dinge, die dabei waren, als sie gestorben sind? Erstens, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Uff. Was wurde Abraham verheißen? Oder versprochen? Das Land, Messias. Hat er überhaupt dieses bekommen, als er gestorben ist? Nein. Hat er es nicht gehabt. Was noch? Sondern sie haben es von Ferne gesehen. Sie waren davon überzeugt, haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. So, sie sind im Glauben gestorben, haben es nicht bekommen, aber sie haben es gesehen. Erst, also nicht bekommen, gesehen. Sie waren überzeugt, sie haben es willkommen geheißen und sie haben etwas bekannt. Sie haben etwas in ihrem Herzen und ihrem Leben deutlich gemacht. Sie verstanden, worum es geht, worum es ging. So sind sie gestorben. Und ich möchte jetzt im Vorhinein ein bisschen einen Spoiler jetzt machen, weil vergessen wir nicht, was Jesus in Johannes 8, Vers 56 sagte. Abraham freute sich, meinen Tag zu sehen, und er hat ihn gesehen. Das hat Jesus gesagt. Und die Juden sagen, was? Du bist ja nicht mal alt genug. Du kannst ja nicht, wie ist das möglich? Und dann hat Jesus gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Wow. Du siehst eine Verbindung hier, das geht hunderte Jahre zurück. Und Gottes Plan ist so viel größer, als was du und ich in unserem kleinen Leben erleben. Wenn wir aber die Ewigkeit in unserem Gedenken oder in unseren Überlegungen richtig einbeziehen, dann fangen wir an, ganz andere Fragen zu stellen. Ganz andere Fragen. Weil dieses Leben ist tatsächlich wie ein Hauch. Es ist wie ein Dunst. Es ist so schnell vorbei. Ich habe einen 23-jährigen Sohn, der vorne stand heute. Weißt du, wie alt der war, als er geboren wurde? Ja. Wie geht die Zeit vorbei? Es ist so schnell. Und das sagen wir oft. Aber wir tun uns schwer, das wirklich in unserem Leben durchzusetzen und einzusetzen. Oder? Weil irgendwie sind wir so zeitbegrenzt und zeitgebunden. So, der Herr verlangte damals von Abraham, dass er auszieht. Und es steht hier, wir lesen weiter, Vers 14. Denn die solches sagen, so sie verkündigen etwas durch ihr Leben. Nicht durch ihre Worte, durch ihr Leben. Die Entscheidungen, die sie treffen, die Prioritäten, was sie tun. Da sagen sie etwas. Denn die solches sagen, geben damit zu bekennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen wären, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren. Glauben wir das? Ist die Ewigkeit mit dem Herrn, ist die Zeit nach diesem Leben tatsächlich eine bessere Zeit? Es ist deutlich so. Aber ja, sie trachten das. Wir tun uns manchmal schwer, das in unserem Kopf. Sie trachten aber nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Einem Himmlischen. Und hier, wie das dann abschließt, ist gewaltig. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Eine herrliche Stelle, liebe Geschwister, die uns zeigt, was für eine Grundlage oder was für eine Auswirkung Glauben in unserem Leben hervorruft. Es verändert uns. Es macht uns zu Fremdlingen auf Erden. Können wir auch sagen, wenn wir Österreicher sind, österreichische Staatsbürger, dann bin ich als österreichischer Staatsbürger ein Ausländer in Österreich. Da, wo ich auf Erden sozusagen hinzugehöre, ist aber trotzdem nicht wirklich mein Zuhause. Es ist, wo ich eingegliedert werde in diese Welt, auf diesen Kugel. Und das hat natürlich auch gewisse Verantwortungen und Pflichten und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht absagen oder bestreiten. Aber das ist nicht unser endgültiges Zuhause. Weil uns klar und deutlich ist, die Zeit, die ich auf diesen Erdkugel verbringe, ist nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und daher lebe ich für einen anderen Ort und für eine andere Zeit. Heute. Okay, das sollte uns nicht sehr überraschen, weil das erleben wir in vielen Bereichen. Sprich mal mit einem Sportler, der weiß, die Olympiade kommt gleich. Sie leben eigentlich für etwas, das in die Zukunft ist, stattfinden wird. Sie trainieren jeden Tag anstrengend und mit Hingabe. Sie essen gewisse Dinge nicht, sie tun gewisse Dinge nicht, sie tun doch andere Dinge, die sehr anstrengend sind, sie disziplinieren sich selbst. Warum? Weil in 2 Jahren kommen die Olympiade und ich möchte Gold gewinnen. Wofür leben sie? Für eine andere Zeit und meistens für einen anderen Ort auch, weil es findet nicht zu Hause statt. Und sie wollen bereit sein, wenn die Zeit da ist. Wir kennen diese Idee. Wir kennen das schon, nur für den Christ. Wir tun das nicht einfach für irgendein menschliches oder irdisches Ereignis. Wir leben und denken und handeln anders, weil wir wissen, eines Tages stehen wir vor unserem Herrn Jesus Christus. Mit großer Freude. Und er hat uns gesagt, wir stehen vor seinem Richterstuhl. Und er freut sich, uns auch zu loben. Das kann ich nicht verstehen. Aber das findest du im Neuen Testament, dass wir Lob empfangen werden in diesem Moment. Aber es ist auch möglich, dass vieles verbrennen wird. Und dass wir dastehen könnten tatsächlich mit leeren Händen. Oder mit wirklich nichts, das wir als Dankbarkeit und Lob und Liebe zurückgeben können. So wie eben der Herr das nicht möchte. So, wir sind Ausländer zu Hause. Mit Freude. Mit großer Freude. Ich weiß schon, wie das ist, ein Ausländer zu sein. 1993 durfte ich nach Deutschland mit einer Gruppe von Studenten fahren. Und wir waren damals, wenn man dann denkt, 1993 war gar nicht so lange nach der Wende. Und damals waren wir dann im ehemaligen Ostdeutschland. Und da war eine nette Familie. Und sie hatten uns als Gruppe eingeladen. Es war so ein Hof, ein Bauernhof. Und sie hatten viele Leute da. Und es war viel schmutziges Geschirr von unserem Essen. Und da habe ich mich dann gemeldet, dass ich helfen kann oder würde beim Abwaschen. Und so da stand ich da vor diesem Abwasch, vor dem Wasser und die schmutzigen Tellern und Besteck und alles und habe das gewaschen und es war ziemlich viel. Und die Frau stand neben mir und hat mir dann geholfen. Sie war für mich damals, dachte ich, ziemlich alt, aber wahrscheinlich war sie ungefähr so alt, wie ich heute bin. Und sie war ganz lieb, wir haben gesprochen und ich habe versucht, jetzt weißt du, das war ganz am Anfang meiner Deutsch-Erkenntnisse und damals habe ich viel schlechter gesprochen als heute. Und ich stand da und ich dachte, okay, ich werde versuchen, irgendwie was Nettes zu sagen, um ins Gespräch zu kommen. Und ich habe gesagt, schau, wir sind fast fertig und habe nicht gebrochen. Und ich habe gesagt, ich habe nichts kaputt gemacht. Natürlich, sie hat gedacht, du hast dich nicht übergeben. Also was hast du erwartet vom Geschirrwaschen hier? Also wie schlimm hast du dir das vorgestellt? Sie hat mich so richtig angeschaut. Also wow, was ist los bei dir? Und also habe ich was falsch gesagt? Und dann hat sie mir das Ganze erklärt. Das macht nicht jemanden, der einheimisch ist, oder? Das ist tatsächlich so auch, dass wenn wir unser Zuhause verlegen nach himmlische Dinge, dann fangen wir auch an, ganz anders zu denken und sogar anders zu reden und zu handeln. Und Leute, die schon länger da zu Hause sind, merken, wie man sich bemüht und anstrengt und will mehr und mehr für himmlische Ziele und für Jesus leben. Aber in Liebe ertragen wir einander. Weil die geistlich reifer sind, werden natürlich in gewisse Dinge weiter voran sein, aber sie schauen nicht auf die anderen herab. Warum? Weil wir alle im gleichen Boot sitzen, oder? Wir alle haben ein sündiges Herz, wir alle gehen voran mit dem Herrn. Und das ist das, was wir suchen und was wir wollen. Dass wir einander ermutigen und stärken auf diesen Glaubensweg. Dass wir auch tatsächlich dann gemeinsam mit dem Herrn uns freuen können. Wie der Paulus sagte in mehrere seiner Briefe. Ich will nicht vergeblich unter euch gearbeitet haben. Nehmt ernst, was ich euch sage. Lebt und wandelt für den Herrn. Und das ist, weil er auch wusste, ich habe eine Zeit, die auch auf mir kommt, zukommt, wo ich den Herrn auch Rechenschaft ablegen darf. So, wo bist du heute zu Hause? Das muss ich jetzt starten. Wo bist du zu Hause? Und sag jetzt bitte nicht Wien. oder irgendwo anders. Es dreht sich hier um geistliche Wahrheiten, geistliche Realitäten. Und ist das bei uns tatsächlich tief eingesickert, dass unser Zuhause, wenn wir daran denken, die Bergpredigt dreht sich darum, das Reich Gottes zu verkündigen. Wer gehört zum Reich Gottes? Jesus verkündigt eine Botschaft, die für Menschen gilt, die ein anderes Zuhause haben. Die leben nicht für hier und für jetzt. Sie leben für ihren Herrn. Sie leben für eine Zukunft. Sie leben für die Ewigkeit. Und das hat wunderbare Auswirkungen für hier und jetzt. Wirklich wunderschöne Auswirkungen. Herrlich. Aber es ist nicht immer einfach. Was hat der Herr Jesus gesagt? Ihr sollt euch glückselig betrachten, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet. Du sagst, das ist ja verrückt. Aber dann sagt er, so haben sie auch die Propheten behandelt im Alten Testament. So, wir leben für ein anderes Zuhause. Die Zukunft können wir nicht sehen. Ich weiß nur, dass ich heute hier stehe, dass ich eine Predigt halten darf. Was danach kommt, ich weiß, was am Plan ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die Predigt fertig predigen kann. Ich hoffe und gehe davon aus, es gibt nichts, dass ich wüsste, dass dagegen sprechen würde. Aber habt ihr gewusst, dass es Leute gegeben hat, die begonnen haben zu predigen und tot umgefallen sind? Irgendein Herzinfarkt oder irgendein Schlaganfall oder Gehirnblutung mitten in der Predigt? Ich weiß nicht, was in 10 Minuten passieren wird. Ich weiß nicht, was in einer Stunde, in 3 Stunden, ich weiß nicht, was in einer Woche, ich weiß nicht, was in 2 Wochen, in einem Monat, 2 Jahren, ich weiß gar nicht. Ein berühmter Prediger ist mit 72 gestorben in den Vereinigten Staaten. Da hat er Krebs bekommen. Wenn ich bis 72 leben würde, wie viele Jahre habe ich dann noch? 21 Jahre noch. Ist das lang? Nicht unbedingt. Weißt du, nur der Herr kennt die Zukunft. Und daher ist es unser Vorrecht, jeden Tag im Glauben anzugehen. Und die Ziele vor Augen zu halten, die er uns gegeben hat. Weil wann genau ich dann oder du beim Herrn sein werden, wissen wir nicht. Aber der Herr, das Problem, das wir alle haben, das ist in uns eingebaut, dass der Herr durch sein Wort überwinden möchte. Was der Herr Jesus durch die Bergpredigt auch anspricht, ist eben, pass auf, das Sichtbare ist vergänglich. Wir sind aber viel zu fest an dem Sichtbaren dieser Welt eben. Wir halten zu fest daran. Wir glauben, diese sichtbaren Dinge sind die Dinge, die wirklich langfristig Wert haben. Und wie wir alle wissen, es sind Werkzeuge. Jeder von uns braucht gewisse Dinge, die man auch ja, berühren kann. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Dach über meinen Kopf. Nirgendwo in der Schrift steht, dass es geistlich wäre, unter einer Brücke zu schlafen. Es gibt gewisse Dinge, die wir brauchen, aber die sind nicht die Dinge, wofür wir leben. Das sind Werkzeuge. Das sind Dinge, die wir nützen, um ihnen zu folgen. Biblischer Glaube sieht, Gläubige sehen das Unsichtbare und verfolgen völlig andere Ziele als Ungläubige. Das heißt nicht, dass sie keine Arbeit haben, dass sie kein Auto fahren oder kein Haus haben und so weiter, sondern alle diese Dinge haben ganz andere Ziele, wofür man sie dann verwendet. Alles zur Ehre Gottes. So, lass uns noch einmal ganz kurz, was biblischer Glaube ist, miteinander betrachten. Erstens, feste Zuversicht auf das, was man hofft. Okay, du kannst es nicht sehen, du hoffst darauf. Das ist ein fester Zuversicht. Wer hat das gesagt? Der Autor von Hebräerbrief. Okay? Das ist nicht meine Definition. Es gibt gewisse Dinge, die du nicht sehen kannst. Und ich darf auch sagen, es ist eine Überzeugung von, und hier ist interessant, Tatsachen. Wenn du da weiter liest, Vers 3 steht, durch Glauben verstehen wir, in Hebräer 11, durch Glauben verstehen wir. Das ist echt eine spannende Formulierung. Weil unsere heutige Welt würde sagen, du kannst nichts verstehen nur durch Glauben. Du musst die wissenschaftliche Methode anwenden. Und wenn du es nicht wissenschaftlich beweisen kannst, dann kannst du es auch nicht verstehen. Gott, der Schöpfer offenbart uns in seinem Wort, dass es gewisse Dinge gibt, die du sehr wohl verstehen kannst, aber das sind geistliche Dinge und die Voraussetzung dafür ist biblischer Glauben. Und durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Da wird man ausgelacht bei manchen heute, wenn wir sagen, wir glauben das. Aber die Antwort ist, lach so viel du willst. Wir wissen, wer als Letzte lachen wird. Wir wollen aber, dass jeder diese Wahrheit erkennt und zu einem wirklich lebendigen Glauben an Jesus kommen. Niemand will, dass Menschen verloren gehen. Aber nur weil andere Leute uns auslachen, heißt nicht, dass wir dann zurückweichen. Abraham hat seine Familie, seine Heimatstadt verloren und die Leute haben gesagt, wo gehst du hin? Und er sagte, ich weiß es nicht. Und die haben ihm ausgelacht, ganz sicher. Oder gedacht, der spinnt, der ist verrückt. Was ist mit diesem Mann? Der geht einfach und behauptet, von Gott einen Befehl bekommen zu haben. Aber der folgte Gott und dann denkst, was Gott durch ihn verwendet hat. Es ist eine Überzeugung. Das sehen wir wirklich deutlich überall in der Schrift, Römer 8, Vers 24 sein. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Okay? Wenn ich es in der Hand habe, dann muss ich nicht hoffen, dass ich es eines Tages habe. Ich habe es schon. Wir haben die Errettung versprochen durch Jesus. Der Tag kommt, wo wir es in der Hand haben. Wann ist dieser Tag? Das ist der Tag, wenn wir beim Herrn sind. Aber heute ist es eine feste Überzeugung, es ist eine Hoffnung, eine innerliche Sicherheit, die der Geist Gottes uns gibt. Aber es ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Ist ganz klar. So, Hebräerbrief sagt uns, es ist eine Überzeugung, aber es ist auch eben eine Voraussetzung, um Gott wohl zu gefallen, wie wir gesehen haben da in Vers 6. Dieser biblische Glaube dann verändert mein Leben durch und durch, sage ich mal. Wir können nicht gleich bleiben, wenn diese Überzeugung in uns ist. So wie wird biblischer Glaube mein Leben beeinflussen? Schauen wir das dann als erstes. Glaube wird dich von den Verheißungen Gottes überzeugen. Ganz, ganz wichtig. In Vers 13, wir haben gesagt, sie haben das von Ferne gesehen. Okay, das ist so wie wenn du im Fernrohr reinschaust. Oh, da ist was da ganz weit draußen. Aber es ist noch nicht da. Und du erwartest, dass du dort eines Tages ankommst. Sie haben diese Verheißungen erkannt, gesehen und waren bereit, danach zu handeln. Und warum? Weil sie waren davon überzeugt. Was ist eine Überzeugung? Wir reden oft von Glaube. Und im Deutsch ist Glaube ein sehr schwaches Wort. Das ist so wie, ich glaube, es wird heute ein schöner Tag sein. Bin mir aber nicht sicher. Es könnte sein. Das Wort, das eigentlich biblischer Glaube entspricht, ist wirklich eine Überzeugung. Heute ist ein schöner Tag, egal was passiert. Eine volle Überzeugung. Eine Überzeugung ist nicht etwas Flüchtiges, sondern es ergreift uns. Ich habe im Jahr 2000 einen Workshop halten müssen über das damalige, ich sollte sagen nicht 2000, aber im Jahr 1999, über das damalige auf uns zukommende Jahreswechsel von 99 auf 2000. Das damals sogenannte Y2K, also dieses Computerproblem, das es damals gegeben hat. Wer kann sich daran erinnern? Bin ich der Einzige? Okay, manche von euch schon. Es gab ganze Bücher, die verkauft wurden, richtig gut verkauft haben, wo drin stand, die Welt wird untergehen. Und dann wurde ganz bewiesen, warum die Welt untergehen wird und warum Leute tatsächlich jetzt was unternehmen müssen, weil wenn sie das nicht tun, dann werden sie alle in diese Katastrophe mitgeschwemmt werden und sie werden alle untergehen. Da gab es Leute, die tatsächlich ihre Häuser in eine Stadt verkauft haben. Sie haben tatsächlich ans Land gezogen. Ich rede von Amerikanern, das ist wahrscheinlich für euch keine Überraschung. Sie haben am Land gezogen. Sie haben sich dort verbarrikadiert. Sie haben, ich weiß nicht, wie viel Wasser, wie viel Lebensmittel, wie viel Waffen. Ich weiß nicht, was sie da alles gehortet haben. Aber sie waren bereit. Sie waren bereit für diese 1.1.2000. Und dann kam 1.1.2000. Was ist passiert? So fad. Ja, es war nichts. Nichts passiert. Wie hat man gewusst, wer wirklich überzeugt war, dass das Weltuntergang sein wird? Man hat einfach beobachtet. Was haben die gemacht? Was haben sie getan? Jetzt, es ist, Überzeugung ist an sich nichts Schlechtes, nur was, worauf müssen wir aufpassen? Wovon wir überzeugt sind, oder? Da ist, wo wir aufpassen müssen. Wenn wir von den falschen Sachen überzeugt sind, das leitet und lenkt unser Leben in eine ganz falsche Richtung. Und dann sind wir nimmer mehr fokussiert auf das Ewige, auf eine andere Zeit oder auf einen anderen Ort. Wir sind dann fokussiert auf Dinge, die hier sind. Überzeugung kommt immer wieder vor, aber Überzeugung ist nicht schlecht. Es muss nur halt richtig sein. Wir können es nicht innerlich verleugnen, wenn wir von etwas überzeugt sind. Wir können nicht sagen, okay, wenn jemanden, sag ich mal, eine Pistole zu deinem Kopf halten würde und sagen würde, zum Beispiel, wenn sie es zu mir machen, du bist nicht Stan. Aber ich weiß, ich bin Stan. Okay? Ich könnte vielleicht mit meinem Mund sagen, ich bin nicht Stan. Aber in meinem Herzen würde das irgendwas ändern? Würde in meinem Herzen diese Überzeugung, diese Klarheit auf einmal verschwinden? Würde ich dastehen und sagen, oh nein, der hat jetzt eine Pistole auf meinen Kopf gehalten und auf einmal bin ich nicht mehr Stan? Würde das wahr sein? Nein. Warum? Ich bin überzeugt, ich weiß das. Das Wort im Griechischen für Überzeugung habe ich damals am Seminar lernen müssen. Und es erinnert mich an ein Tier. Das ist das Wort Pythos. Und ihr kennt ein Python, oder? So, wenn du, ich habe mir gedacht, wie kann ich lernen, wie dieses griechische Wort, was es bedeutet? Pythos, Python, ja. Wenn du jetzt überzeugt wirst, dann ist es so wie ein Python, der sich um dich herumwickelt. Und dann, was tut er? Fängt an zu quetschen. Kannst du da los? Kannst du da weg? Kannst du nur sagen, Entschuldigung, Herr Python, ich möchte jetzt mal Pause machen. Er sagt, nein, ich lasse dich nicht los. Das ist Überzeugung. Das ist Glauben. Egal, was einer dir sagt oder was für Schwierigkeiten vorkommen, du kannst nicht mehr verleugnen, was du weißt, die Wahrheit ist. Du kannst da nicht mehr weggehen. Du bist überzeugt. Du weißt, es ist die Wahrheit. Es stimmt einfach so. Vor allem das Wort Gottes überzeugt uns. Und das ist wie auch Abraham war. Wenn es darum ging, dass Gott Abraham einen Sohn versprochen hat und er war so alt. Und es steht, dass Abraham wankte nicht in seinem Glauben, hörte nicht auf zu glauben, schaute nicht seinen fast verstorbenen Leib an und Leib seiner Frau an und sagte, Gott, unmöglich. Sondern er glaubte. Also es steht da im Vers 21, er war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist rettender, biblischer Glaube. Was Gott sagt in seinem Wort, nicht nur wird er tun, er ist in der Lage, das zu tun. Er kann das tun. Und es wird so werden. Das ist biblische Überzeugung. Die waren von ihrem Glauben, von dieser, was Gott versprochen hat, überzeugt. Abraham und seine Kinder auch. 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt uns auch, dass wir eine wunderbare Überzeugung haben. Paulus spricht von seinem eigenen Erfahrung. Er hat viel gelitten und er sagt, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Er hat viel Schlimmes erlebt. Schämte sich aber überhaupt nicht deswegen, weil, denn ich weiß, ich bin überzeugt, was? An wen ich glaube? Woran glaubt er? An wen glaubt er? Jesus. Er kennt und weiß Jesus. Ich weiß, an wen ich glaube und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Welches ihm anvertraute Gut hat Paulus gehabt? Was hat er? Ein Haus? Das Glaubensgut. Was ist das? Das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums. Er war der Apostel für die Heiden, für uns. Das, was Jesus versprochen hat, wird er tun. Punkt. Er wird es bewahren. Nichts kann dazwischen kommen. Es ist 100% sicher. Überzeugung. Das ist, wie Paulus auch hatte. So, bist du auch überzeugt in dieser Art und Weise von den Verheißungen Gottes, dann wird es auch dein Leben verändern. Glaube führt dich dazu, die Verheißung Gottes willkommen zu heißen. Das ist spannend, weil du sagst, wieso brauche ich das? Manchmal, wenn man versteht, etwas ist wahr, dann sagt man, ich will das aber nicht. Aber das ist auch nicht biblischer Glaube. Du siehst das, du bist überzeugt, dass es die Wahrheit ist, und dann willst du auch die volle Auswirkungen davon. Und das haben sie dann auch hier gesagt. Sie waren überzeugt und sie haben es willkommen geheißen. Wir haben ein spannendes Beispiel für etwas, das willkommen geheißen wurde, wo lange Zeit war etwas eine Art und Weise und dann war es anders. Und zwar die Wende. Sie daran erinnern, wie das war damals, wo Berlin zwei Teile hatte? Du hattest dann eben das Ost-Berlin und dann West-Berlin. Und die war eingekesselt, die war eingezäunt, du konntest nicht raus. Aber dann kam eben die Wende. Die Berliner Mauer ist runtergekommen. Auf einmal sind alle frei. Wurde das begrüßt von der Bevölkerung? Könnt ihr euch an diese Bilder vielleicht erinnern? Oder vielleicht hast du das mal in einem Buch gesehen? Gab es da irgendwelche Proteste? Nein, nimm unsere Mauer nicht weg. Den haben wir so schön beschmiert und so lange dran gearbeitet. Gab es da irgendwelche Proteste, vielleicht die kommunistischen Hierarchie ganz oben haben sich gefürchtet, ich weiß es nicht, aber die Bevölkerung, die haben sich gefreut. Da gab es wirklich lange Schlangen, Menschen, die eigentlich ausreisen wollten. Die wollten ins Westen hineinfahren. Es wurde begrüßt, auf einmal alles anders und sehr gerne angenommen. Wenn wir überzeugt sind vom Wort Gottes, dann haben wir auch dieses Verlangen danach, mehr und mehr zu verstehen, voll und ganz danach zu leben. Und wir begrüßen das. Wir finden hier eine Art, das gleiche Wort, die wir in der Bergpredigt haben, wo Jesus sagt, wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Dieses Grüßen ist so wirklich, schön, dich zu sehen. Ich so freue mich, dass du da bist. Komm her. Können wir auch sagen, so gehe ich mit dem Wort Gottes um? Wenn Gott in seinem Wort offenbart, was ihm gefällt, was ihm eine Freude macht, was er als gerecht und heilig betrachtet, bin ich auch in meinem Herzen, das begrüße ich. Herr, sag mir, was du willst, und das tue ich. Weil alles soll dir die Ehre geben. Warum? Weil du hast mich erlöst. Du bist mein Herr. Es gibt keinen anderen Herr oder Gott für mich. Und es gibt überhaupt keinen anderen Herr oder Gott. Punkt. Das ist die Wahrheit. Davon bin ich überzeugt. So, dieser Glaube hat diese Wirkung. Es ist überzeugt von Gottes Verheißung und es heißt sie auch willkommen. Aber tut dann auch etwas am Ende hier, das besonders interessant ist. Es steht da, und sie bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Glauben führt dich dazu, dass du dein himmlisches Zuhause bekennst. Okay, das ist eine Bekennung. Wenn du etwas bekennst, dann ist es tatsächlich eben, dass du sagst, so ist die Wahrheit. Das ist, wozu ich stehe. Ich sage das Gleiche darüber, wie Gott sagt. Dieses Wort bekennen kommt auch in 1. Johannes 1, Vers 9 vor. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist Bekennen. Ich sage das Gleiche über meine Sünden wie Gott, was Gott darüber sagt. Wenn ich bekenne, wo mein Zuhause ist, dann sage ich über meine Existenz das Gleiche, was Gott dazu sagt. Man könnte sagen, ich nehme meine menschliche Brille ab. Ich habe jetzt leider keine zweite Brille. Aber ich nehme die Brille ab und jetzt ziehe ich die göttliche Brille aus dem Wort Gottes an. Und jetzt kann ich wieder klar sehen. Und ich sage, ja, das ist, wer ich auch bin. Ich sehe jetzt das Leben durch seine Perspektive, durch seine Linsen, nicht durch meine. Und wo finde ich das? Wer ist das Licht der Welt? Wer zeigt mir, was Licht ist im Vergleich zu Finsternis? Sein Wort. Das Wort wirkt in meinem Leben. Ein Gast ist jemand, der ohne Bürgerrecht ist. Man könnte sagen, ein Ausländer. Ein Fremdling ist jemand, der bekannt wird als, du bist nicht von hier. Du bist nicht einer von uns. Ein Vaterland ist da, wo du sagst, da gehöre ich hin. Da habe ich Bindungen. Und es steht da eben in Vers 14, denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und finden es nicht hier auf Erden. Kannst du das auch sagen? Kannst du auch sagen, diese Erde erfüllt nicht meine Wünsche. Das, wonach ich suche, kommt noch in der Ewigkeit. Das ist, wo ich fokussiert bin. Und was in dieser Welt, auf diesen Kugel passiert, mein Ziel ist, Gott die Ehre zu geben. Das ist, was ich jetzt suche. Das ist mein Vaterland. Zu Hause, was ist es? Ist es eine Wohnung, ein Haus? Ist das wirklich zu Hause, ein Ort? Natürlich brauchen wir ein Zuhause, ein Ort, wo wir übernachten. Aber sag mal jetzt, du hast ein Zuhause, einen richtig starken Brand und jetzt alles ist auf einmal weg. Bist du auf einmal nicht mehr du? Sind diese Gegenstände, ist dieses Haus, wer du bist? Ich hoffe nicht. Das ist nicht wirklich unser Zuhause. Das ist, wo wir wohnen. Das Komische ist, dass wenn du lange weg bist von deinem ehemaligen Zuhause, auf einmal fühlt sich das nicht mehr wie Zuhause an. Und das ist ein spannendes Erlebnis. Wenn wir nach Amerika zurückfahren, fliegen, kommen wir da an, sehen Leute, die wir jahrelang gekannt haben. Es ist schön, die Leute zu sehen. Manchmal übernachten wir sogar dort, wo wir früher übernachtet haben. Aber ist das wirklich, wo wir hingehören? Gehen wir dann Sonntag in der Gemeinde und haben dort eine Aufgabe zu erfüllen? Vielleicht bin ich als Gastprediger eingeladen, aber dann machen Sie Ihr Programm weiter. Wir sind Gäste. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind nicht mehr zu Hause. Wisst ihr, wo zu Hause ist für uns und unsere Familie heute? Wien. Das ist zu Hause. Aber das wird sich wahrscheinlich für meine Kinder auch ändern. Wo der Herr sie auch hinsetzt. Aber wo ist unser richtiges Zuhause? Weil ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich in Wien wohin gehe und länger mit jemandem plaudere, es kommt zwangsläufig die Frage, wo kommst du eigentlich her? Genau, ich kann nicht Wienerisch, ich kann nicht mal richtig kein Hochdeutsch. Also irgendwann mal sagen sie, okay, du bist ja nicht von hier. Wo kommst du eigentlich her? Bist du aus Skandinavien? Bist du aus Deutschland? Das wissen sie eh nicht. Das kann nicht sein. Zu Hause, nicht ein Haus. Es ist ein Ort, womit starke Gefühle verbunden sind. Nicht wirklich. Es ist ein Ort, der mit deiner Geschichte verbunden ist. Vielleicht. Weißt du, wo ich auch aufgewachsen bin? In meinen jugendlichen Jahren. Ich bin jetzt seit keine Ahnung wie lange nicht mehr dort. Keine Familie mehr dort. Es ist nicht wirklich zu Hause. Wo ist eigentlich zu Hause? Dort, wo ich hingehöre. Dort, wo meine Geliebten sind. Zusammen zu sein. Das ist zu Hause. Man kann sentimental sein über einen Ort oder ein Haus oder irgendein Gegenstand, aber wenn ich mit Grace wohin ziehe und mich dann neu mich einrichte und so, dann bin ich zu Hause. Warum? Grace ist mit mir. Familie ist da. Wenn ich jetzt alleine gehe, da fühle ich mich voll und ganz eingeschränkt. Fühle mich nie wirklich zu Hause. Warum ist das? Weil der Herr uns so gebaut hat, als Menschen, die Beziehungen brauchen. Und wenn wir Dinge, Gegenstände, Orte, Häuser, wenn wir diese Dinge zu stark eben betonen in unserem Leben, dann geht es uns nicht gut. Aber wenn Gott, liebe deinen Nächsten, wenn das im Mittelpunkt des Lebens steht, dann haben wir die richtige Richtung. Die Patriarchen, Abraham nehmen wir einfach als Beispiel. Er sagte, ich suche einen anderen Vaterland. Ich lebe für eine andere Zeit und für einen anderen Ort. Vers 15. Er ging nie zurück nach Ur, der Chaldäer. Er war nicht einmal bereit zuzulassen, dass sein Sohn persönlich zurückgeht, um eine Frau zu finden. Ihr kennt die Geschichte. Er schickte seinen Diener hin und sagte, möge Gott dir leiten, finde für meinen Sohn eine Frau. Wir gehen aber nicht wieder zurück. Du hast eine Aufgabe. Stell dir vor, Isaak hat eben sicherlich viel gebetet in dieser Zeit. Herr, leite ihn, bitte, leite ihn. Gib ihm die richtige, zeig ihm, wer die richtige ist. Herr, hilf mir. Er ging nicht zurück. Ist da irgendwas in uns? Dass wenn wir wissen, ich bin aus dieser Welt entflohen, ich bin aus dieser zeitliche, begrenzte Welt, wo so viele Dinge glitzern und rieseln und ja, berieseln mein Denken und so. Gibt es da was in mir, das sagt, ich würde gerne da zurückgehen? Oder das war schon schön damals? Oder boah. Das Leben als Christ ist so einengend. Ich kann nicht mehr die tolle Dinge genießen, die ich damals, bevor ich Jesus kannte, so sehr genossen habe. Weißt du, wenn das in deinem Herzen vorkommt, dann hast du ganz deutlich konkrete Dinge zu überlegen. Konkret nachzufragen, woran hängt mein Herz? Was ist für mich am wichtigsten? Wenn diese Grundeinstellung nicht passt, wenn ich nicht für eine andere Zeit und für einen anderen Ort lebe, und dann kommt die Frage, wozu ist das Gesetz überhaupt im Wort Gottes nützlich heute? Wozu sind die Gebote Jesu für mich heute nützlich? Wenn ich immer noch auf dem Thron meines eigenen Lebens sitze, dann bin ich nicht mal annähernd bereit, nachzudenken und zu überlegen, welche Ansprüche Jesus auf mich eigentlich stellt. Was will er? Wenn diese Welt mich zurückzieht, 1. Johannes 1 sagt, dass wer diese Welt liebt, die Liebe des Vaters ist nicht in diesem Person. Diese Welt und ihre Werke vergehen. Es ist zeitlich begrenzt. So, Abraham hat es verstanden. Abraham lebte nicht für hier und für jetzt. Und schau, was dann am Ende da steht. Wir haben es schon gelesen, aber damit schließen wir heute ab. Vers 16. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Okay? Die Welt sagt verrückt, du lebst für eine andere Zeit. Ich habe das buchstäblich, wortwörtlich von einem jungen Mann einmal gehört. Ich habe lange mit ihm gesprochen über das Evangelium. Er hat sogar eine Zeit lang behauptet, gläubig zu sein. Und dann auf einmal sagte er, nein, ich will nicht mehr. Und er sagte es mir direkt so, ich will nicht für die Ewigkeit leben. Ich will für hier und für jetzt leben. Er wusste, worum es geht. Und hat eine klare Entscheidung getroffen. Ich hoffe, dass er das dann wieder später sich anders überlegt. Aber damit war klar für mich, er hat alles abgelehnt. Und da kannst du nichts weiteres tun, nur beten. Die trachten nach einem Besseren, nach einem Himmlischen. Sie leben für eine andere Zeit, für einen anderen Ort. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge, das ist Gott lieben. Alles, was ich hier habe, ist Werkzeug zum Dienst des Herrn. Ich will als Diener des Herrn eingesetzt werden. Und schau, was Gott dann sagt. Vers 16, zweite Hälfte. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Darf ich das jetzt in einem positiven Formulierung jetzt umschreiben? Deswegen ist Gott stolz über sie. Okay, Stolz kommt nicht davor. Aber was ist das Gegenteil von ich schäme mich? Das ist das Gegenteil von, ach oh Mann, der behauptet, mein Kind zu sein. Der behauptet, mich zu lieben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Gegenteil davon. Preis dem Herrn. Was für ein Segen. Was? Das ist, was mir eine Freude macht. Ein Herz, das mich liebt, mich sucht. Altes testamentliche Wort, gottesfürchtig. Das heißt nicht, ich habe einfach blanke Angst nur vor Gott, sondern mir ist so wichtig, dass ich Gott gefalle, dass ich Angst davor habe, irgendwas zu tun, das seinen Willen nicht entspricht, dass ihm nicht so keine Freude gibt. Ich will mein Leben so gestalten, damit er die Ehre hat. Und das ist das Wichtigste. Ich will nicht vor Gott versagen. Und natürlich nur durch seine Kraft, nur durch seine Gnade, nur durch sein Wort. Aber ich streng mich an, mein Teil zu tun, weil ich ihn liebe. Und da steht da, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Willst du wissen, wie Gott zu dir steht? Genieße und lebe so eine Art Glauben, wie der Herr hier durch den Apostel oder durch den Schreiber von Hebräerbrief eigentlich gegeben hat. Und dann ist die Verheißung da. Und er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also ich finde, Stadtplanung ist ein interessanter Aufgabenbereich. Hast du dir mal vorgestellt, wie wird die Stadt himmlische Jerusalem oder grundsätzlich, Jesus sagt, Johannes 14, ich bereite für euch eine Stätte. Ich bereite für euch einen Ort vor, wo ihr leben könnt. Manche Dinge, die Menschen entwerfen, sind wirklich genial. Ich habe ein paar Häuser auch in letzter Zeit angeschaut. Echt nett, echt schön, praktisch, sehr gut durchdacht, sehr gut gebaut. Überlegt ihr aber, wie wird es sein, wenn der Herr für dich etwas baut? Makellos, perfekt, ihm die Ehre gebend, verherrlicht seine Kreativität, seine Liebe für uns. Was gibt es in dieser Welt, das wichtiger wäre, als den Herrn Jesus zu ehren, als auf sein Wort zu hören? Und ein reines Leben ihm zur Ehre. Deswegen steht das in der Bergpredigt. Johannes 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Liebe Geschwister, wenn wir in den kommenden Wochen über das Gesetz, über die Tatsache, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat, aber auch um die Tatsache, dass das Gesetz jetzt auf einmal nicht bedeutungslos wäre. Okay, weil manche Leute würden tatsächlich sagen, dass das ungefähr keine Relevanz mehr für uns hat. Wenn wir jetzt aber anfangen, in diesem Bereich uns auseinanderzusetzen und herauszufinden, dass das Gesetz Gottes, dass das Wort Gottes, weil das Gesetz ist nicht nur die Gebote von Mose, dass das Wort Gottes von Anfang bis am Ende für uns gewinnbringend ist und Wahrheit enthält, das für uns wegweisend ist, dass in unser Herzen nicht etwas vorkommt wie, boah, das mag ich aber nicht. Weil wenn das der Fall ist, dann ist für uns deutlich, Überzeugung ist schwach. Vaterland, wo ist es? Lebensziele, wofür lebe ich eigentlich? Will ich meinen Weg gehen oder will ich den Weg des Herrn gehen und ihm entsprechen? Macht euch keine Sorgen, wir werden natürlich nicht sagen, dass das Gesetz lehrt uns, dass jeder von uns muss irgendwie die pharisäische Ritualen einhalten oder irgendwelche Dinge, die Jesus selbst so deutlich eben abgelehnt hat und wirklich verurteilt hat. Das Gesetz ist aber gut. Es ist gerecht. Es ist sogar heilig, wenn wir es richtig verstehen und richtig zur Ehre des Herrn anwenden. Und ein kleines Beispiel könnten wir auf jeden Fall damit abschließen. Wenn ich vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes trachte, Abraham und seine folgenden Kinder hatten das Gesetz noch nicht. Und sie hatten einige Prinzipien nicht so klar und deutlich wie nachher. Der Herr hat sie natürlich schon klare Befehle gegeben. Denk an Abraham und das Befehl, geht hin jetzt und opfere Isaak auf diesem Berg oben. Das war ein Gesetz sozusagen, ein Befehl Gottes an Abraham. Was hat er getan? Er hat gehorcht aus Glauben. Und wir wissen, dass er war dann Überzeugung, der Herr wird ihn dann auferwecken. Weil sein Wort wird in Erfüllung gehen. So, die haben schon ihr Glaubenserprobung gehabt, aber sie hatten nicht das gesamte Gesetz. Aber überlegt euch, wie wäre es gewesen, wenn sie einfach besser verstanden hatten, wie es um Kindererziehung und Ehe gehen darf. So im Gesetz Mose, du hast eben 5. Mose 6 und andere Stellen sehr viel Lehre über wie eine gute Beziehung zu führen ist in der Kindererziehung, auch in der Ehe. Du schaust zum Beispiel Isaaks Ehe an mit Rebekka. War das eine gesunde Ehe? Was tut die Rebekka zu Jakob? Sie sagt, hey, komm, wir werden dein Mann jetzt täuschen. Wir werden ihn betrügen. Er will jetzt deinem älteren Bruder den Segen geben, aber es gehört dir. So, wir werden ihn jetzt belügen und betrügen, damit du kriegst, was du willst. Uff, das alleine steht ziemlich deutlich im Gesetz, oder? Wenn sie gewusst hätten oder wenn sie verstanden hätten, das geht gar nicht, wenn sie das schon hätten. Wie viel Leid wäre denen erspart gewesen, wenn sie das im Glauben gefolgt hätten? Macht das Sinn? Es ist eine Orientierung, die uns hilft zu verstehen, was ist gerecht, was ist heilig, was ist Gottes Standard. Und dann, wie kann ich ihm am besten gefallen und wie kann ich das Leben so führen, wie der Schöpfer eigentlich es gemeint hat? Er hat uns eine Gebrauchsanleitung gegeben. Er hat uns erklärt, wie er uns geschaffen hat, wie Dinge am besten funktionieren. Und das Wort Gottes ist mehr als genug, damit wir das lernen, verstehen und anwenden können. So, wie bist du? Bist du ein Fremdling in Österreich heute? Bist du glücklich, dass du ein Zuhause hast, das irgendwo anders ist, das nicht mit menschlichen Händen gebaut ist, sondern vom Herrn selbst? Freust du dich auf diese Zeit? Und daher willst du auch alles ihm zur Ehre tun, heute, weil du so begeistert bist von ihm und von dem, was er für dich vorhat. Möge der Herr in uns allen das bewirken, ihm zur Ehre, mit einer großen, großen Freude. Und das ist